Jesus hatte einen Plan. Er wollte, dass wir, wenn wir ihm zuhören und nachfolgen, etwas verkörpern. Und zwar sollten wir ihn selbst verkörpern. Warum? Weil in ihm ein neuer Mensch zu sehen war. Ein Mensch oder das Menschsein, wie es von Gott ursprünglich gedacht war. An ihm konnte man sehen, was es heißt, Mensch zu sein. Und darum kommt er so kompromisslos und unmittelbar in der Bergpredigt daher, um uns eine klare Orientierung und ein klares Bild davon zu geben. Er hat tatsächlich einen hohen Anspruch, der scheint so, als wenn man auf jeden Fall daran scheitern muss. Aber die Bergpredigt ist ja nur der erste Teil seines Wirkens. Dann geht es weiter darüber in der ganzen Lebenszeit von ihm auf dieser Erde, wo er das beispielhaft gelebt hat und dann am Kreuz für uns gestorben ist, damit wir alles, was zwischen uns steht, zwischen Gott und uns, ablegen können und tatsächlich erneuert werden können. Dieses ganze Bild gehört zusammen, Bergpredigt bis Kreuz und Auferstehung. Und in diesem ganzen Bild kann man das, was Jesus an Anspruch an unser Leben stellt, dann auch gut einordnen. Hier beim großen Thema der Beziehung zwischen Mann und Frau. Zu seiner Zeit war Jesus, zur Zeit von Jesus war es die gesellschaftliche Stellung, also war die gesellschaftliche Stellung der Frau im Prinzip die einer Sklavin. Das können wir uns heute kaum vorstellen, aber es gibt immer noch Gesellschaften, in denen da so ein absolutes Gefälle ist zwischen Mann und Frau. Sie war im Besitz ihres Ehemannes. Sie war weder gleichberechtigt noch sozial abgesichert. Wenn sie nicht verheiratet war, hatte sie keinerlei Sicherheit, keinen Schutz und schon gar keine Altersabsicherung. Vielen galt sie als Gebrauchsgegenstand und als Objekt der Begierde. Wie gesagt, für uns ganz erschreckend, aber vielleicht haben wir das schon manchmal bei irgendwelchen Bekannten gehört, sicherlich selbst noch nie erlebt, diese Sache mit dem Objekt der Begierde, dass man das auch schon, dass das schon Wirklichkeit ist und gar nicht nur die ganz ferne Wirklichkeit von Jesu Zeit, sondern dass das in unserer Zeit genauso vorkommt. Darum ist dieser Text, den wir betrachten, auch nach wie vor aktuell für uns. Die Frau wurde damals als minderes Wesen gesehen, das dem Mann stets herabzieht und zur Sünde verführt. Darum durfte ein frommer Jude auch keine Frau ansehen. Eigentlich. Ja, also das war das Offizielle, dass man mit gesenktem... Es gab eine Gruppe von Juden, die gingen immer mit gesenktem Kopf und halbgeschlossenen Augen durch die Gegend, damit sie ja nicht in der Öffentlichkeit, Klammer zu, eine Frau ansehen und stießen sich immer. Und sie wurden, ich weiß nicht mehr genau, wie das Wort hieß, aber sie wurden Sie wurden die Männer des Blutes genannt oder so, weil sie sich dauernd irgendwo blutig stießen. In diesem hohen Anspruch auf keinen Fall irgendwie eine Frau anzuschauen und dabei irgendwelche Gedanken zu entwickeln. Jesus war den Frauen gegenüber ganz anders eingestellt zu seiner Zeit. Für sie waren sie weder Menschen zweiter Klasse noch die personifizierte Sünde. Ganz im Gegenteil, Jesus hatte einen für die damaligen Verhältnisse fast unanständigen Umgang mit Frauen. Zum Beispiel, als er eine Frau am Brunnen traf, am Jakobsbrunnen, Johannes 4, wer das mal nachlesen möchte, eine ganz, ganz fantastische Geschichte. Johannes 4, wo er diese Frau am Jakobsbrunnen traf, alleine und mit ihr sprach. Und dann war sie noch von einem anderen Volk, was Juden eigentlich vermieden. Also das war eine Situation, die ging gar nicht damals. Und Jesus ist doch genau ganz bewusst in diese Situation hineingegangen und ist dieser Frau begegnet. Oder als Maria zu seinen Füßen saß und ihm zuhörte, als er lehrte. Normalerweise waren Frauen in der Synagoge in einem extra Bereich. Sie waren gar nicht im Hauptgeschehen der Männer dabei. Und wenn sie was lernen wollten, dann sollten sie das zu Hause von ihren Ehemännern lernen. Aber nicht in der Öffentlichkeit und schon gar nicht von einem Rabbi direkt. Oder als er sich tatsächlich sogar die Füße küssen und salben ließ von einer Frau. Das war ein Geschehen, was ein Mann niemals in der Öffentlichkeit zulassen durfte. Jesus ging es also nicht um die Trennung der Geschlechter, um ein distanziertes Verhältnis zwischen Männern und Frauen, sondern um einen ganz neuen Ansatz. Trotzdem wurde diese vermeintliche Trennung oft Jesus nachgesagt. Und in der Geschichte des Christentums wurde es oft missverstanden, sodass es Zeiten und Ausprägungen der Kirche gab, in denen Frauen verschleiert rumlaufen mussten oder dann getrennt im Gottesdienst saßen und so weiter. So wie ich Jesus im Neuen Testament sehe und wie er mit Frauen umgeht, war das nicht sein Bild vom anderen Geschlecht, so mit Frauen umzugehen. Und doch sehen wir es auch in anderen Religionen, dass sich so eine Einstellung immer noch halten kann. Also Jesus verbietet nicht, Schönheit und Attraktivität beim anderen wahrzunehmen. Gott ist ein Ästhet. Darum reagieren wir ja auch selber mit wohltuenden Gefühlen auf Schönheit jeglicher Art. Das hat Gott ja so angelegt. Und auch die Schönheit bei einem anderen Menschen löst etwas in uns aus, besonders die vom ganzen Menschen ausgeht und nicht nur äußerlich sichtbar ist. Leider haben wir eine sehr unterentwickelte Theologie der Schönheit. Ich würde mir wünschen, dass wir auch diese Sicht Gottes auf Schönheit viel mehr durchdringen würden und verstehen würden, wie Gott das gemeint hat. Also Schönheit sehen, ja, aber Jesus verbietet davon, Besitz ergreifen zu wollen. Und sei es nur in Gedanken. Ich gucke ja nur. Das von Jesus gebrauchte Verb begehren in diesem Text, epithymeo, bedeutet wörtlich sein Verlangen auf etwas richten. Wobei das Wort Verlangen, Thymos, so eine ganz heftige Gefühlswallung meint, wie sie auch zum Beispiel bei Zorn oder bei Wut, also in dieser Qualität gedacht ist. Also Gier ist schon ein ganz gutes Wort dafür. Gar nicht mal unbedingt lang angelegt, sondern mehr so im Jetzt völlig, ne? Ich will jetzt, will ich es haben, weil ich es gerade sehe und weil es gerade diesen Impuls bei mir auslöst. Und so übersetzt die Volksbibel entsprechend eine Übersetzung, die sehr volkstümlich übersetzt aus dem Griechischen, drückt das dann so aus: Wer auf eine verheiratete Frau scharf ist, da lesen wir es, wer auf eine verheiratete Frau scharf ist und sie in seiner Fantasie schon fast ausgezogen hat, ist mit ihren Gedanken schon fremdgegangen. So kompromisslos können wir es tatsächlich verstehen. Diese Auslegung, es ist ja eigentlich eine Auslegung des 6. Gebotes aus den 10 Geboten. Und in dieser Auslegung geht es Jesus damit nicht nur um ein radikales Nein zum Ehebruch, der laut Jesus eben mit einem lüsternen Blick oder mit einer Begierde im eigenen Herzen beginnt, sondern es geht Jesus zugleich um etwas radikal Neues, um etwas Unfassbares für die damaligen Ohren, wenn wir diese kulturelle Situation uns nochmal vor Augen führen, nämlich, dass die Frau dem Mann ein gleichwertiger Mensch ist. Wir schütteln den Kopf und denken, ist doch eigentlich klar. Aber was ohne eigentlich, es ist doch klar. So wachsen wir auf. Aber für die damalige Zeit war das ein radikaler Gedanke. Es war ein Schlag ins Gesicht der damaligen Männerwelt, dass Jesus hier den Mann als Ehebrecher darstellt und nicht, wie es die Pharisäer in Johannes 8 tun, die Frau in die Mitte zerren und sagen, und das ist die Sünderin. Und alle fragen sich, wir fragen uns, wo ist eigentlich der Mann zu den Zweien? Denn das passiert ja zu zweit. Die Frau war die Sünderin. Und der Mann konnte die Ehe gar nicht brechen damals, nach den Geboten, die sie befolgten und ausgelegt hatten. Der Mann konnte die Ehe gar nicht brechen, sondern nur die Frau. Der Mann durfte die Frau entlassen aus der Ehe. Aber wenn die Frau fremdgegangen war, dann wurde sie gesteinigt dafür. Da stand Todesstrafe drauf. Jesus geht es also um eine neue Art des Umgangs miteinander, des neuen Blicks auf den anderen. Für Jesus waren Frauen eben keine Objekte der Begierde, sondern dem Mann gleichwertige Menschen. Und dementsprechend sollten sie auch heute von Männern behandelt, geehrt und geachtet werden. Und ich möchte hinzufügen, sicher gibt es auch die entsprechende weibliche Haltung, die ihr dann vom anderen Geschlecht, ich kann dafür nicht sprechen, der ihr sozusagen, wo ihr drauf schauen solltet und damit umgehen solltet, wie Jesus das für euch meint. Den anderen, den Mann, als nicht eben als in irgendeiner Form Objekt der Begierde zu sehen und dass jeder sich auf seine Art unter diesen Ausspruch Jesu stellt. Wie auch immer das bei uns persönlich ausgeprägt ist, aber wir sind so geboren, wir sind auf Fortpflanzung hin angelegt, das ist das erste Gebot in der Bibel, seid fruchtbar und mehret euch, und da ist ein großer Drang in uns, dass das Wirklichkeit wird, um es mal so blumig auszusprechen. Und das macht etwas mit uns den ganzen Tag immer wieder, in mehr oder weniger ausgeprägter Form, und so sollen wir verantwortlich damit umgehen. Damit redet Jesus nicht nur für die damaligen Ohren, sondern eben auch für unsere Zeit sehr gesellschaftskritisch. Nach wie vor werden unter dem Deckmantel sexueller Freizügigkeit Menschen bewusst als Objekt der Begierde in der Werbung oder im Fernsehen oder im Internet ganz zu schweigen eingesetzt. Eben meistens Frauen, aber auch Männer. Und die das machen, die wissen, warum sie das so machen. Weil es funktioniert. Weil wir darauf anspringen. Oft unbewusst, manchmal auch bewusst. Also erinnern wir uns ganz an den Anfang, wie es gedacht war. Mann und Frau waren in ihrer vertrauten Gemeinschaft als Paar zum Ebenbild Gottes geschaffen. Mit dem Auftreten der Sünde und dem Widerspruch gegen Gott und dem sollte er gesagt haben, bekam dieses Verhältnis, diese Gemeinschaft, dieses Unschuldige, einen Bruch und einen Versatz, wodurch zwischen Mann und Frau so eine Konkurrenzsituation entstand und sie entzweiten sich voneinander und plötzlich war da Abschätzigkeit möglich und Entwürdigung möglich, was überhaupt nicht angelegt war in diesem Miteinander. Durch die Sünde, durch diese Entfernung von Gott, entfernten die beiden sich voneinander und plötzlich gab es da so eine Treppenstufe, wo man immer versucht war, gegen den anderen zu kämpfen, zu misstrauisch zu sein, ob er das gut mit mir meint oder sie und so weiter. Und eben, Jesus wollte das wieder heilen. Sein Ziel ist, dieses ursprüngliche Menschsein, wie es von Gott gedacht war und ist, wiederherzustellen. In uns, in dir. Das heißt, das Nein Jesu zum begehrlichen Blick ist zugleich ein Ja Jesu zu einem neuen Umgang miteinander. Und dieser neue Umgang beginnt in unserem Herzen. Beginnt vor dem ersten Blick und vor dem zweiten Blick auf den anderen und vor dem ersten Gedanken über eine Person des anderen Geschlechts. Ein Gedanke, der vielleicht nicht angemessen ist. Und egal, ob du verheiratet bist oder nicht, es geht um eine neue Haltung. Eine neue Haltung. Es geht um Würde statt Gier. Wobei wir uns wahrscheinlich irgendwo dazwischen bewegen. Aber seien wir ehrlich und gucken wir mal, ob wir mehr bei dem Punkt Würde sind im Umgang mit dem anderen oder mehr beim Punkt Gier, vielleicht auch situationsbedingt. Oder nur bei dieser einen Person. Ihr kennt euer Leben und könnt das einordnen. Diese neue Haltung sieht im anderen immer als erstes ein von Gott geschaffenes, geliebtes und würdevolles Wesen. Als erstes, grundlegend, egal wer es ist. Immer zuerst ein von Gott geschaffenes, geliebtes und würdevolles Wesen. Es ist, als wenn wir beim anderen immer Gott im Hintergrund sehen, der diesen Menschen geschaffen hat, aus seinem Herzen heraus, nachdem er Sehnsucht hat, der ihn groß und schön und liebevoll und würdevoll gemacht hat. Diese Haltung, diesen Blick auf den anderen sollen wir einnehmen. Diese neue Haltung verlangt, dass ich mein inneres Fernglas, was ich eben so spaßeshalber immer mal vor die Augen gehalten habe und was ihr vielleicht kennt im Alltag, ablege und es zum Kreuz bringe. Weil ich weiß, dass ich das kaum alleine hinkriege. Weil das vielleicht so groß in mir ist und so massiv und so täglich und so unkontrolliert. Ich brauche diese Kraft des Kreuzes, die Kraft Jesu, die Kraft der Vergebung, die Kraft des Neuanfangs, um dort neu zu werden. Ich möchte Menschen als von Gott geliebte, würdevolle Menschen sehen. Und wenn ich sie innerlich und vielleicht mit Worten oder sogar mit Taten entehrt habe oder verletzt habe, dann möchte ich das bekennen. Gott gegenüber und vielleicht auch dem Menschen gegenüber, wenn das nötig ist, um wieder eine Beziehung sauber zu machen, um Klarheit zu schaffen zwischen dem anderen und mir. Und eins ist bei all dem wichtig. Jesus sagt nicht, dass man keinen Impuls der Freude am anderen oder der Lust sogar dem anderen gegenüber, einem attraktiven Menschen gegenüber empfinden darf. Wir sind so gemacht, wie gesagt. Jesus geht es um den zweiten Blick und um den zweiten Gedanken, der uns in eine Fantasiewelt wegträgt, die den anderen zu meinem Objekt der Begierde macht. Lust zu empfinden und zu schenken, Sinnlichkeit im vollen Sinne auszuleben, ist ein Geschenk, was sich zwischen Mann und Frau im Rahmen ihrer Ehe voll entfalten soll und darf. So ist es gedacht. Das ist Freude, das ist Schönheit, das ist Sinnlichkeit. Aber in ihrer exklusiven, geschützten Beziehung. Denn dort erst ist diese wirkliche Öffnung und diese Verletzlichkeit gut aufgehoben. Nicht irgendwo nebenbei zwischendurch in einer zufälligen Beziehung und auch nicht als Gedankenspiel. Das braucht Selbstbeherrschung. Und weil uns die oft nicht leicht fällt, will Gott sie in uns wachsen lassen. Selbstbeherrschung ist eine Frucht des Geistes Gottes, Galater 5, 22. Eine grundlegende Eigenschaft, eine grundlegende, möchte ich sagen, Disziplin des Christseins, des Menschseins. Denn ohne Selbstbeherrschung sind wir unseren Impulsen ausgeliefert. Das heißt, es ist unser persönlicher Entschluss, das Alte hinter uns zu lassen oder lassen zu wollen. Aber es ist die Kraft Gottes, die in uns dieses Neue entstehen lässt. Und dieses Zusammenspiel ist wichtig. Sonst wird es mein persönlicher Kampf und Krampf und dann werde ich komisch im Umgang mit dem anderen. Es ist mein Entschluss, dass ich es hinter mir lassen möchte, aber es ist die Kraft Gottes, die es vollbringt in mir. Und dafür brauche ich die Nähe zu Gott. Nimm diese Kraft Gottes in Anspruch. Wende dich Gott zu, genau in diesen Momenten. Und bitte darum, dass er dich da durchträgt und wachsen lässt darin. Verlass dich darauf, dass Jesus das kann. Bekenne Jesus gegenüber, wie es in diesem Bereich um dich und um dein Herz steht. Prüfe dein Herz und seine Regungen. Du bist nicht Opfer deiner Gefühle. Ja, wir haben uns halt verliebt. Entschuldigung. Wir sind nicht Opfer unserer Gefühle. Und ich merke das doch, wenn sowas kommt. Rede nichts klein, was ansatzweise in die falsche Richtung geht. Suche notfalls Unterstützung, vielleicht ein Gespräch mit einer Person gleichen Geschlechts, die dir hilfreiche Worte sagen kann oder wo du einfach mal was aussprechen kannst. Wende dich also entschlossen von dem ab, was Jesus verbietet, aus gutem Grund verbietet, nicht als Spaßverderber. Und bitte ihn um Selbstbeherrschung und eine gesunde Freude an der Schönheit anderer Menschen. So werden wir Teil von Jesu Plan. So werden wir Teil von diesem Plan, Jesu Menschsein in seiner eigentlichen Idee wieder zu leben, wie es gedacht war. Voll Respekt, voll Liebe und Achtung gegenüber dem Nächsten, mit Würde statt mit Gier. Gott segne uns dabei.